This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for German, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'allemand, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de alemán, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Text A. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt einen Podcast von einer Restaurantkritikerin zum Thema Speisen in deutschsprachigen Ländern.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Letzte Woche haben wir die deutsche Küche diskutiert. Und heute geht unsere kulinarische Reise weiter in die Schweiz und nach Österreich. Die Schweizer sagen, dass sie geschmacksintensives Essen mögen. Jeder Kanton bietet traditionelle Gerichte mit reichlich viel Fett in Form von Schlagsahne, Butter und warmen Soßen an. Ein typisches Gericht in der Schweiz ist Geschnetzeltes. Das ist ein Hauptgericht aus Kalbfleisch mit einer Sahnesoße. Schweizer essen nicht nur Gesalzenes und Geräuchertes, sondern auch Süßes gern. Die Kuchen und Schokolade sind lecker und die Kräuterbonbons sind weltweit berühmt. In Österreich gibt es keine landesweite traditionelle Küche. Man findet viele Rezepte, die an das Nachbarland Ungarn erinnern, und in der Hauptstadt Wien gibt es viele Gerichte, die unter starkem französischen Einfluss stehen. Man glaubt auch, dass das meistbestellte Wiener Schnitzel ursprünglich aus Italien kommt. Die Österreicher sind stolz darauf, dass ihre Gerichte hauptsächlich Produkte aus der eigenen Region enthalten. Österreicher essen gern und oft viele verschiedene Suppen. Früher nannte man diese arme Leute essen. Aber heute stehen sie auf jeder Speisekarte. Übrigens ist die Nudelsuppe das meistverbreitete Gericht an Heiligabend im Salzburger Land. Genauso populär sind Knödel, die überall im Land sehr unterschiedlich sind.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Letzte Woche haben wir die deutsche Küche diskutiert. Und heute geht unsere kulinarische Reise weiter in die Schweiz und nach Österreich. Die Schweizer sagen, dass sie geschmacksintensives Essen mögen. Jeder Kanton bietet traditionelle Gerichte mit reichlich viel Fett in Form von Schlagsahne, Butter und warmen Soßen an. Ein typisches Gericht in der Schweiz ist Geschnetzeltes. Das ist ein Hauptgericht aus Kalbfleisch mit einer Sahnesoße. Schweizer essen nicht nur Gesalzenes und Geräuchertes, sondern auch Süßes gern. Die Kuchen und Schokolade sind lecker und die Kräuterbonbons sind weltweit berühmt. In Österreich gibt es keine landesweite traditionelle Küche. Man findet viele Rezepte, die an das Nachbarland Ungarn erinnern, und in der Hauptstadt Wien gibt es viele Gerichte, die unter starkem französischen Einfluss stehen. Man glaubt auch, dass das meistbestellte Wiener Schnitzel ursprünglich aus Italien kommt. Die Österreicher sind stolz darauf, dass ihre Gerichte hauptsächlich Produkte aus der eigenen Region enthalten. Österreicher essen gern und oft viele verschiedene Suppen. Früher nannte man diese arme Leute essen. Aber heute stehen sie auf jeder Speisekarte. Übrigens ist die Nudelsuppe das meistverbreitete Gericht an Heiligabend im Salzburger Land. Genauso populär sind Knödel, die überall im Land sehr unterschiedlich sind.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text B. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt ein Gespräch zwischen Peter und Martina, die im Café sitzen und sich über Peters bevorstehenden Urlaub unterhalten.
Hi Martina, lange nicht gesehen. Ich freue mich so auf meinen Kletterurlaub in der Sächsischen Schweiz in 2 Wochen.
Das glaube ich dir, Peter. Dein letzter Urlaub ist schon eine Weile her, nicht wahr? Die Sächsische Schweiz ist ein bekanntes Wander- und Klettergebiet, aber man muss, besonders als Kletterer mit wenig Erfahrung, vorsichtig und gut vorbereitet sein. Deswegen muss man einen genauen Plan machen.
Alles klar, ich habe schon meine Ausrüstung sortiert und viel trainiert, aber ich würde gerne alle Tipps hören, die du hast. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung wie du und klettere meistens an der Kletterwand in der Halle.
Als erstes solltest du wissen, dass du dem morgendlichen Wetterbericht nicht vertrauen kannst. Du solltest das Wetter stündlich mit dem Wetterradar überprüfen, da sich gerade in den Bergen die Bedingungen unerwartet verändern können.
Ich vergesse oft nochmal das Wetter zu überprüfen, bevor ich losfahre, und bin schon häufig nass geworden. Was ist mit Kletterrouten? Hast du Empfehlungen?
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, sollte man wissen, wie gut man klettern kann und sich an Kletterwege halten, die dem eigenen Können entsprechen. Die Routen sollte man also sorgfältig auswählen.
Verstehe, Martina. Sicherheit geht vor. Gibt es sonst noch etwas, worauf ich achten sollte?
Ja, Peter. Achte auf die Tierwelt und die Umwelt. Die Sächsische Schweiz ist ein Naturschutzgebiet, also beachte die vielen Einschränkungen und Richtlinien.
Das werde ich tun. Ich habe gehört, dass es auch Höhlen gibt, in denen man übernachten kann. Stimmt das?
Ja, diese Höhlen und das Schlafen darin nennt man Bofen. Und das ist bei Wanderern und Kletterern sehr beliebt. Früher durfte man in den Höhlen auch Feuer machen. Das ist aber seit einigen Jahren streng verboten und man muss eine hohe Strafe zahlen, wenn man ein ungenehmigtes Feuer macht.
Vielen Dank für deine nützlichen Tipps. Ich habe mir extra einen kleinen Campingkocher gekauft, damit ich abends in der Höhle trotzdem etwas Warmes essen kann.
Super! Ich freue mich schon auf deine Bilder und du kannst mich abends nach meiner Arbeit anrufen.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum 2. und letzten Mal hören.
Hi Martina, lange nicht gesehen. Ich freue mich so auf meinen Kletterurlaub in der Sächsischen Schweiz in 2 Wochen.
Das glaube ich dir, Peter. Dein letzter Urlaub ist schon eine Weile her, nicht wahr? Die Sächsische Schweiz ist ein bekanntes Wander- und Klettergebiet, aber man muss, besonders als Kletterer mit wenig Erfahrung, vorsichtig und gut vorbereitet sein. Deswegen muss man einen genauen Plan machen.
Alles klar, ich habe schon meine Ausrüstung sortiert und viel trainiert, aber ich würde gerne alle Tipps hören, die du hast. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung wie du und klettere meistens an der Kletterwand in der Halle.
Als erstes solltest du wissen, dass du dem morgendlichen Wetterbericht nicht vertrauen kannst. Du solltest das Wetter stündlich mit dem Wetterradar überprüfen, da sich gerade in den Bergen die Bedingungen unerwartet verändern können.
Ich vergesse oft nochmal das Wetter zu überprüfen, bevor ich losfahre, und bin schon häufig nass geworden. Was ist mit Kletterrouten? Hast du Empfehlungen?
Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, sollte man wissen, wie gut man klettern kann und sich an Kletterwege halten, die dem eigenen Können entsprechen. Die Routen sollte man also sorgfältig auswählen.
Verstehe, Martina. Sicherheit geht vor. Gibt es sonst noch etwas, worauf ich achten sollte?
Ja, Peter. Achte auf die Tierwelt und die Umwelt. Die Sächsische Schweiz ist ein Naturschutzgebiet, also beachte die vielen Einschränkungen und Richtlinien.
Das werde ich tun. Ich habe gehört, dass es auch Höhlen gibt, in denen man übernachten kann. Stimmt das?
Ja, diese Höhlen und das Schlafen darin nennt man Bofen. Und das ist bei Wanderern und Kletterern sehr beliebt. Früher durfte man in den Höhlen auch Feuer machen. Das ist aber seit einigen Jahren streng verboten und man muss eine hohe Strafe zahlen, wenn man ein ungenehmigtes Feuer macht.
Vielen Dank für deine nützlichen Tipps. Ich habe mir extra einen kleinen Campingkocher gekauft, damit ich abends in der Höhle trotzdem etwas Warmes essen kann.
Super! Ich freue mich schon auf deine Bilder und du kannst mich abends nach meiner Arbeit anrufen.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten. Text C. Sie haben jetzt 4 Minuten Zeit, um die Fragen zu lesen.
Sie hören jetzt einen Ausschnitt von einer Konferenz im Fachbereich Deutsch als Fremdsprache.
Guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung zu dieser spannenden Konferenz zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts. Mein Name ist Professor Lina Köbel und mein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht. In meinem heutigen Vortrag werden Sie viel über die Chancen, aber auch die Risiken hören, die mit dem Einsatz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht verbunden sind. Die Integration von digitalen Technologien in den Sprachunterricht bietet zahlreiche Chancen, sowohl für Lernende als auch Lehrende. Zum Beispiel ermöglicht die Verwendung von Laptops, Tablets und Smartboards einen interaktiven Unterricht und kann die Motivation zu lernen von Schülerinnen und Schülern fördern. Die Fehlerquote bei der Rechtschreibung oder die Angst vor Prüfungen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, seit man mehr Technologien im Unterricht verwendet. Virtuelle Klassenzimmer trainieren Kompetenzen wie Kreativität und die Kommunikationsfähigkeit. Mithilfe von digitalen Medien kann man auch leichter zu Hause Sprachen üben, weil man alle Informationen schnell online recherchieren kann. Kommen wir jetzt zu den Risiken, die digitale Technologien und künstliche Intelligenz haben können. Obwohl es viele Vorteile gibt, darf man die Gefahren und Probleme nicht ignorieren. Ein häufig diskutiertes Thema ist zum Beispiel die Abhängigkeit von digitalen Technologien. Studien haben außerdem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler es nicht mehr wichtig finden, Vokabeln auswendig zu lernen, weil sie diese ständig auf den Smartphones oder Laptops nachschauen können. Es besteht auch die Gefahr, dass die Daten und die Privatsphäre nicht sicher sind. Außerdem haben nicht alle Lernenden die Möglichkeit, digitale Technologien zu benutzen. Dies könnte demotivieren und zu Ungerechtigkeit führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Technologien und künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht sowohl Chancen als auch Herausforderungen bieten. Vor allem Lehrende haben die Hauptverantwortung, ihre Schüler und Schülerinnen zu unterstützen und sicherzustellen, dass diese neuen Medien verantwortungsvoll genutzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit, bevor Sie die Aufnahme zum zweiten und letzten Mal hören.
Guten Tag. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung zu dieser spannenden Konferenz zur Zukunft des Fremdsprachenunterrichts. Mein Name ist Professor Lina Köbel und mein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht. In meinem heutigen Vortrag werden Sie viel über die Chancen, aber auch die Risiken hören, die mit dem Einsatz digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz im Fremdsprachenunterricht verbunden sind. Die Integration von digitalen Technologien in den Sprachunterricht bietet zahlreiche Chancen, sowohl für Lernende als auch Lehrende. Zum Beispiel ermöglicht die Verwendung von Laptops, Tablets und Smartboards einen interaktiven Unterricht und kann die Motivation zu lernen von Schülerinnen und Schülern fördern. Die Fehlerquote bei der Rechtschreibung oder die Angst vor Prüfungen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, seit man mehr Technologien im Unterricht verwendet. Virtuelle Klassenzimmer trainieren Kompetenzen wie Kreativität und die Kommunikationsfähigkeit. Mithilfe von digitalen Medien kann man auch leichter zu Hause Sprachen üben, weil man alle Informationen schnell online recherchieren kann. Kommen wir jetzt zu den Risiken, die digitale Technologien und künstliche Intelligenz haben können. Obwohl es viele Vorteile gibt, darf man die Gefahren und Probleme nicht ignorieren. Ein häufig diskutiertes Thema ist zum Beispiel die Abhängigkeit von digitalen Technologien. Studien haben außerdem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler es nicht mehr wichtig finden, Vokabeln auswendig zu lernen, weil sie diese ständig auf den Smartphones oder Laptops nachschauen können. Es besteht auch die Gefahr, dass die Daten und die Privatsphäre nicht sicher sind. Außerdem haben nicht alle Lernenden die Möglichkeit, digitale Technologien zu benutzen. Dies könnte demotivieren und zu Ungerechtigkeit führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass digitale Technologien und künstliche Intelligenz im Fremdsprachenunterricht sowohl Chancen als auch Herausforderungen bieten. Vor allem Lehrende haben die Hauptverantwortung, ihre Schüler und Schülerinnen zu unterstützen und sicherzustellen, dass diese neuen Medien verantwortungsvoll genutzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie haben jetzt die übrige Zeit, um die Fragen zu beantworten.